Ja, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt, jetzt endlich einmal mit der Bildung der Planeten als solcher, nämlich der Planetenkörper bzw. der Astralleiber der jetzigen Planetenkörper, wenn man so will. Also das heißt, dessen, was sich aus den Planetensphären als selbstständige Gebilde dann herauskristallisiert hat, im Astralischen, im Seelischen zunächst. Weil die Planetensphären sich ja gegenseitig durchdringen, aber jetzt die Planetenkörper, die Astralleiber der Planeten, das sind wirklich separierte Gebilde und wir haben genau uns angeschaut, wie das entsteht durch Zusammenwirkung der regelrecht fortgeschrittenen Elohim zunächst einmal mit luziferisch gewordenen Elohim. Die eigentlichen sieben Elohim, von denen hier in der Schöpfungsgeschichte geschrieben wird, ohne dass ausdrücklich diese Siebenzahl genannt wird, die sozusagen hineingeheimnisst in das Ganze, die wirken von der Sonne aus und von außen entgegenwirken ihnen die luziferischen Wesenheiten. Dadurch entsteht so eine Art Abschnürung. Diese luziferischen Wesenheiten haben ja das Bedürfnis entwickelt, ein selbstständiges Innenleben herauszubilden, das die Engelhierarchien ja zunächst nicht hatten. Weil wenn sie sich nach innen wenden, haben wir gesagt, das ist bei den Engelwesenheiten das der Fall, dass Geisterfüllung eintritt. Das heißt, sie erfüllen sich mit dem, was ihnen durch die höheren Hierarchien gegeben wird. Sie verlieren eigentlich ihr Selbstbewusstsein, wenn sie nach innen blicken. Also ganz im Gegensatz zu Menschen, wenn wir sozusagen nach innen schauen, Innenschau halten, dann haben wir es irgendwo mit uns selbst zu tun. Ob wir jetzt da wirklich unser Ich erkennen oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber jedenfalls haben wir es da mehr mit uns selbst zu tun. Und das ist bei den Engelwesenheiten, bei den regelrecht fortgeschrittenen Engelwesenheiten ja normal nicht der Fall, sondern sie erkennen sich im Gegenteil dann, wenn sie sich nach außen offenbaren. Sie haben keine Wahrnehmungswelt, keine äußere Wahrnehmungswelt wie wir vor uns, sondern sie offenbaren ihr Wesen nach außen und indem sie ihr Wesen nach außen offenbaren, erkennen sie sich selbst so, wenn man so will, wie wenn wir beobachten würden, unsere Gestik, unsere Mimik, also die Äußerungen unseres Wesens und die anschauen, die betrachten und uns daran selbst erleben. So erleben sich die Engelwesenheiten im Blick nach außen, im Blick nach innen, aber verlieren sie ihr Selbstbewusstsein im Grunde. Also da tritt dann die Geisterfüllung mit den Bewusstseinsinhalten ein, die von den höheren Hierarchien stammen. Anders ist es bei den luziferischen Wesenheiten. Und die haben dadurch aber auch den Weg zu unserem menschlichen Erleben gebahnt. Bei den luziferischen Wesenheiten ist es so, dass sie ein selbstständiges Innenleben entwickeln wollten oder, sagen wir es besser, so in eine Situation gebracht wurden, in der ihnen ermöglicht wurde, ein selbstständiges Innenleben zu entwickeln. Weil man muss sagen, dass es so gekommen ist, liegt ja daran, dass erstens einmal diese Trennung Ha-Shamayim, Ha-Aretz sich vollzogen hat. Das heißt, wir haben einen Schöpfungsbereich Ha-Aretz, aus dem sich die eigentlichen Schöpfergötter, die Elohim, zurückgezogen haben, den sie sozusagen als Freiraum gelassen haben, in den sie von außen gestaltend hineinwirken. Aber sie wohnen sozusagen nicht in diesem Inneren. Das war, haben wir schon ganz am Anfang der Vorträge gesagt, ja auch die Voraussetzung dafür, dass die Elohim das Gegenstandsbewusstsein entwickeln konnten. Sie haben sich eine Welt gegenübergestellt, in der sie sozusagen nicht drinnen stecken. Und im Spiegel dieser Welt beginnen sie sich zu erkennen. Also sie haben etwas Vergleichbares unserem Gegenstandsbewusstsein, aber allerdings unmittelbar in der Seelenwelt, also nicht im äußeren physisch-sinnlichen Anschauen natürlich, sondern im rein seelischen Anschauen. Aber man kann sich vorstellen, dass die Welt Haaretz, also unsere Erdenwelt, ein Seelenbereich ist, in dem die Elohim nicht unmittelbar wirksam sind, sondern letztlich mittelbar dann nur durch ihre untergebenen Geister, wenn man das so nennen will. Also insbesondere durch die Archai, die hier als Yom bezeichnet werden, die die Schöpfungstage sind, die in Wahrheit aber die ausführenden, tätigen Geister sind. Die sind viel stärker mit der Welt Haaretz verbunden oder enger zumindest angeschlossen als sie, als die Elohim, die sich also heraushalten. Und jetzt insbesondere diese luziferischen Wesenheiten oder die dann zu den luziferischen Wesenheiten geworden sind, also aus der Hierarchie der Engel zunächst, die wurden sehr nahe bereits herangerückt an diesen Bereich Haaretz, aus dem sich die Götter zurückgezogen haben. Und dadurch wurde überhaupt erst möglich, dass sie, wie soll ich sagen, verweigern können, die Geisterfüllung oder diese vollständige Geisterfüllung. Also sie konnten es sozusagen nicht ursprünglich aus ihrem eigenen Entschluss, sondern sie sind erst in einen Bereich gesetzt, wo ihnen der Entschluss möglich war, die Entscheidung möglich war. Es ist dann trotzdem eine, wie soll ich sagen, eine erste freie Entscheidung dieser luziferischen Wesenheiten, entweder zu sagen, ich will doch die volle Geisterfüllung zulassen oder ich verschließe mich, ich nehme mir nur einen Teil davon und dann mache ich das Tor sozusagen zu und verwende jetzt aber diesen Teil, den ich in mich aufgenommen habe, diesen Teil der Geisterfüllung und gestalte ihn zu meiner eigenen Innenwelt um. Das ist eigentlich eine, ja, man könnte sagen, haben wir auch schon in den letzten Vorträgen angesprochen, bei den luziferischen Wesenheiten zunächst eine irreversible Entscheidung, könnte man sagen, die sie nicht so ohne weiteres jedenfalls rückgängig machen können, aus eigener Kraft zumindest nicht. Das heißt, das Freiheitsprinzip, das die luziferischen Engel entwickeln, ist nicht so stark ausgeprägt wie das, was der Mensch zumindest potenziell entwickeln kann. Wir haben an sich die Möglichkeit, aus eigenem Streben wieder zum Göttlichen zurückzukehren, also aufzusteigen zu einer gewissen Geisterfüllung. Das liegt also viel stärker in unserer Hand als bei den luziferischen Wesenheiten. Wenn die einmal diese Entscheidung getroffen haben, dann sind sie auch verpflichtet, sozusagen diesen Weg weiterzugehen. Sie können nicht mehr weg davon. Aber man kann das Ganze ja eben auch sehen als Opfertat dieser luziferischen Wesenheiten, denn nur dadurch wurde überhaupt die Voraussetzung geschaffen, dass sich selbstständige astralische, seelische Gebilde herausgeformt haben. Sonst wäre das nicht möglich. Das heißt, überhaupt eigenständige Astralleiber. Die Astralleiber zunächst eben dieser einzelnen Planeten, zu denen es die Planetensphären schon längst gab, aber jetzt treten die einzelnen astralischen Leiber dieser Planetenkörper oder der späteren Planetenkörper hervor, bereits in dieser Zeit und bereits hin wirklich bis auch zum Mondenplanet, bis zum Mond sozusagen. Also der Astralleib des Mondes ist in der Zeit bereits als Gebilde vorhanden. Und dieser Astralleib des Mondes, wenn man so will, hat die finstersten im Grunde, die, wenn man jetzt von der Erde absieht, aber die am nächsten der Erde verwandten dunkelsten Astralkräfte, weil zunächst einmal ist die Erde überhaupt der Ort der dunkelsten Astralkräfte. Also indem sich die Elohim schon am ersten Schöpfungstag aus dem Bereich herausgezogen haben, sind sie die im hellen Geisteslicht stehen im Grunde und der Bereich, wo die Erde ist, ist zunächst also seelische Dunkelheit, Finsternis, so heißt sie auch am Anfang, die Erde war wüst und leer und Finsternis und so weiter, wie Koschek, Alpenete, Hom und Finsternis über der Tiefe. Also diese Finsternis, auch das haben wir das einmal das letzte Mal besprochen, ist aber natürlich keine absolute seelische Finsternis, weil absolute seelische Finsternis hieße Auslöschung des Seelischen, komplette Auslöschung, damit wäre das Seelische weg. Also wenn ganz seelisch schwarz ist, wenn gar nichts mehr da ist, dann ist es weg im Grunde. Das heißt, wenn wir von Finsternis, von Dunkelheit sprechen, dann ist das immer relativ gesehen im Vergleich zu dem hellstrahlenden Seelenlicht der Sphäre, in der die Elohim leben, also die mit der Sonnensphäre sehr stark verbunden sind. Aber neben der Erdsphäre, die nächst finstere, ist die Mondensphäre. Das beginnt sich jetzt bereits herauszulösen. Und es wird ja sehr deutlich davon gesprochen, das kleine und das große Licht. Und auch ein eigenständiger und damit aber in gewissem Sinn luziferischer Astralleib der Sonne tritt auf. Auch das. Das heißt, wir haben jetzt in der Sonnensphäre, in der die Elohim leben, auch einen Umwandlungsprozess, in dem jetzt sozusagen im Zentrum dieser Sonnensphäre sich ein astralisches Gebilde herausformt, das aber in gewisser Weise luziferischen Charakter hat. Und damit beginnt aber auch etwas, was dann für die spätere Zeit noch bedeutsamer wird, dass auch in dem Sonnenlicht, in dem seelischen Sonnenlicht zunächst, weil wir sind ja immer in der Astralwelt jetzt, dass da bereits beginnt, ein luziferischer Anteil drinnen zu sein, also auch in dem drinnen.
Gleichzeitig
reguläres Sonnenlicht auch, das hat noch bei Weitem die Überhand jetzt, also der luziferische Einschlag ist noch sehr, sehr schwach. Wir haben das letzte Mal uns auch dieses Wort Kochabim, die Sterne, angeschaut. Es heißt, es wird das kleine Licht und das große Licht geschaffen, also damit sind Sonne und Mond im Wesentlichen gemeint, als die Eckpfeiler. Und Kochabim oder Ha-Kochabim mit dem Artikel sind eben die anderen Planetengebilde vor allem gemeint. Und wir haben uns angeschaut, was die Laute dieses Wortes sprechen. Kochabim, K. Das K, das da drinnen ist, von dem kann man sehr stark erleben, dass da eine sehr starke Formkraft bereits deutlich wird. In dem Kaf, das ist also der Buchstabe Kaf, der drinnen ist. Wenn ihr das Ha-Kochabim, also das Kaf ist dieser runde Buchstabe mit dem Dagesh, mit dem Punkt drin. Das ist nur ein He, das zum A vokalisiert wird, das ist der Artikel. Mhm. Also ja. Im Hebräischen ist das der Artikel. Und dass der Punkt eben drinnen ist, der Dagesh drinnen ist, heißt, dass es wirklich hart als K gesprochen wird. Also eine sehr stark konturierte Form. Ganz im Gegenteil zum zweiten Kaf, das dann als dritter Buchstabe folgt, wieder dieser offene Buchstabe, das dann als CH gesprochen wird. Kochabim. Dazwischen das Wav, das zum O vokalisiert wird. Also Kochabim. Kochabim. Da wird wieder auf die Mehrzahl hingewiesen. Das ist also auch nicht so wichtig, diese Endung, sondern Kocha ist eigentlich das Wort, um das es geht. Kochav. Es endet eigentlich mit einem Bet am Ende. Das ist der das Bet, nein, das ist das. Das hinten ist das M und das ist das J. Also Ha-Koch, die Vokale hört man nicht, Bim. Bim. Aber eigentlich ist es eben kein B, sondern ein W, ein V. Es wird zum V aufgeweckt, weil das B hat auch zwei Ausspracheweisen, entweder als B oder als W. Weicher sozusagen, offener. B ist schon mehr hüllenbildend, blasebildend und wenn's also, da müsste es mit dem Punkt auch geschrieben werden, wieder mit dem Tagisch, aber da ist kein Punkt drinnen.
Das ist ein BF, nicht BF.
Ja, es ist genau, es ist so. Ja, genau. Genau. Kocher sozusagen, Kocher. Und das heißt, wir haben es zu tun mit einer konturierten Form, aber dann drinnen, das ist immer ein Bild auch für den strömenden Atem und der strömende Atem wieder ist ein Bild für das Beseelte, also für das Seelische, das ein- und ausströmt. Sehr stark unterstrichen durch das O. O ist der Sympathielaut, aus der Sprachgestaltung kennen wir das. O ist immer das Sympathie, das sich verbinden wollen, mit einer Gemeinschaft sich verbinden wollen. Das heißt, es sind also Sympathiekräfte, seelische Sympathiekräfte, die in dieses K, in dieses Gefäß, könnte man jetzt sagen, hineinkommen. Und dieses Gefäß ist aber relativ offen. Es ist also nicht am B durch eine feste Blase irgendwo eingehüllt, sondern dadurch, dass das Ende als W gesprochen wird, Kochav, ist es eigentlich ziemlich offen, das Gefäß. Also ich habe so das Bild fast einer offenen Schale irgendwie. Ja, ein Kochtopf von mir aus. Wahrscheinlich ist das gar nicht einmal zufällig, das Kochen, dass wir im Deutschen das Wort haben. Es ist scheinbar ganz was anderes, aber es, das Bild, das dahinter steckt, ist also eine harte, offene Schale und etwas sehr beweglich, seelisches, seelische Sympathiekräfte, die da relativ ungehindert ein- und ausströmen können. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Und das heißt, das beschreibt in etwa die Struktur dieser Astralleiber, wie sie zu dem Zeitpunkt ausschauen. Das heißt, die Abschließung von der restlichen Seelenwelt ist noch sehr wenig ausgeprägt. Also es ist noch eine sehr starke Kommunikation mit der seelischen Außenwelt da. Dadurch kann die Geisterfüllung noch relativ stark hineinkommen und das sich abtrennen als etwas seelisch wirklich Selbstständiges ist so erst ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Das heißt, anders ausgedrückt, man könnte sagen, das luziferisch werden ist da ganz am Anfang. Aber es ist bereits da, es spielt also bereits eine gestalterische Rolle im Schöpfungsprozess drinnen. Schon am vierten Schöpfungstag, also spätestens ab dem vierten Schöpfungstag, greift luziferisches Gestaltend ein in das Ganze. Und man muss dazu sagen, dieser Prozess schreitet dann natürlich im Laufe des ganzen Schöpfungsgeschehens, also auch über die sieben Schöpfungstage, über die sechs oder sieben Schöpfungstage hinaus, nimmt diese Absonderung immer mehr zu. Und diese Kräfte, die sich abgesondert haben, verlieren dadurch natürlich auch immer mehr von diesem Sympathiecharakter, wenn man so will. Also der Steiner spricht immer davon, die Grundkräfte des Seelischen sind Sympathie und Antipathie. Also Sympathie im Sinne von sich mit dem seelischen Ganzen, mit der ganzen Seelenwelt verbinden wollen und Antipathie im Grunde das meiste zurückstoßen wollen, nur einen kleinen Teil für sich haben wollen, den als Eigenbesitz dafür aber haben und den Rest aber zurückstoßen. Das heißt, das, was sich dann letztlich zum Egoismus auch steigert, man kann es auch die Egoismuskräfte nennen. Und diese Absonderung, und das heißt, die Zunahme der Egoismuskräfte wird wird aber immer stärker im Laufe der Entwicklung, also namentlich jetzt bis in unsere Zeit hinein. Und das bedingt etwas Weiteres, was ganz wichtig ist. Auch innerhalb dieses Astralleibes, wenn man so will, der sich absondert, also jetzt als planetarischer Astralleib, als Astralleib des Saturn, des Jupiter und so weiter, bis hinunter zum Mond, bis zum Astralleib der Erde letztlich. Dadurch, dass durch den Abschluss die Antipathiekräfte, die Egoismuskräfte immer mehr überhand nehmen, immer stärker werden, bleibt das Ganze in sich, aber auch kein einheitliches, durchlässiges, seelisches Gebilde, so dass man sagen könnte, na, wenigstens innerhalb dieses Astralleib strömt jetzt dieses wenige Seelische im Vergleich zur ganzen Seelenwelt ungehindert ineinander, miteinander, durcheinander. Zu der Zeit, am vierten Schöpfungstag sicher noch, aber später nicht mehr. Weil die Egoismuskräfte auch innerhalb dieses abgesonderten Seelischen sich gegeneinander wenden. Das ist das Interessante. Also die Tatsache, dass wir einen Astralleib haben, das heißt, auch wir als Menschen, einen von der westlichen Seelenwelt ein abgesondertes Seelengebilde als eigenen Astralleib haben, bedingt zwangsläufig mit innerer Notwendigkeit, dass sich die Seelenkräfte, die in unserem Astralleib sind, teilweise gegeneinander wenden, teilweise nichts miteinander zu tun haben wollen. Also dieser Astralleib bleibt damit nicht unstrukturiert, sondern er bildet wieder kleinere Gebilde, die für sich die Tendenz haben, sich selbstständig zu machen, innerhalb des Größeren, des ganzen Astralleibes, unseres Astralleibes.
Ja, sicher, wenn ich im Bett liegen will, der eine Teil, und auf der anderen Seite eine Idee verfolge, ja, die mich ergreift, na, das kämpft das eine gegen das andere.
Ganz genau. Und auf einer noch viel fundamentaleren Ebene wirkt es dann ja, weil ja auch hinter den einzelnen Organen zum Beispiel, die wir haben, ja auch mehr oder weniger Astralisches steckt, bildet das die Grundlage der Astralkräfte, die hinter den verschiedenen Organen stecken, wobei manche Organe mehr Astralisches in sich haben, Niere oder was zum Beispiel, oder die Reproduktionsorgane oder so, da sind sehr viele astralische Kräfte dahinter. In der Leber sind wieder die Ätherkräfte sehr, sehr stark überhand nehmend und die Astralkräfte ziehen sie zurück. Also ist es unterschiedlich bei den einzelnen Organen, aber letztlich irgendwo was Astralisches ist immer. Und es sind immer ganz bestimmte Astralkräfte, die sich dorthin vermehrt zurückziehen. Hängt damit zusammen, nämlich dass jetzt ein Teil des Astralischen in uns, also unseres Astralleibs, mehr Sympathie entwickelt, zum Beispiel zur Jupitersphäre oder zur Saturnsphäre und so weiter, und alle anderen aber nicht haben will. Daher entstehen auch die Zusammenhänge etwa zwischen den Organen dann und den Planetensphären, beziehungsweise wirklich sogar auch den Planetenkörpern, den astralischen, die dahinter stehen. Also diese Beziehungen der Organe zu den Planeten hängen durchaus eben wirklich auch mit den Astralleibern der Planeten zusammen, nicht nur mit den ganzen Planetensphären. Der ist auch da, aber eben auch wirklich mit den bereits luziferisch gewordenen, herausgebildeten astralischen Gebilden. Und das ist die Grundlage eben dessen, was dann teilweise auch in die Astrologie und so eingeflossen ist, dass man also wirklich die Stellung der Planetenkörper am Himmel beobachten kann und dass dem irgendwas versucht zu erkennen oder herauszulesen, ob das gelingt oder wie gut ist ein anderes Kapitel, aber das ist der Hintergrund davon auf jeden Fall.
Weil später dann die jeweilige Organkonstellation ja auch eine Rolle.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Also
das eigene Astralische mit steht sicher im Zusammenhang
genau,
mit
genau.
Überall.
Ja, ganz genau.
Aber wie stark dann das eine durchschlägt auf
das andere,
auf die Handlungen oder auf die Gegebenheiten.
Richtig. Ist unterschiedlich und vor allem wir als Menschen haben ja das Ich, das trotzdem da immer noch Eingriffsmöglichkeit hat in das Ganze. Also wie es schon im Mittelalter geheißen hat, die Sterne machen geneigt, aber sie zwingen nicht. Also das heißt, wir haben immer Möglichkeiten auch dagegen aufzutreten. Weil wir im Grunde ja überhaupt immer in einem gewissen Kampf stehen mit unserem Astralleib. Der hat einerseits also eine gewaltige Kraft in sich, aber er ist auch teilweise ein relativ ungezähmtes Viech, wenn man so will. Sind ja letztlich auch die Kräfte, die wir mit den Tieren gemeinsam haben irgendwo.
Und auch sehr beweglich.
Sehr, sehr beweglich, natürlich, sehr beweglich. Sehr beweglich und eben ungeheuer kraftvoll. Ich meine, das wird für die Zukunft noch eine Herausforderung werden, weil wir uns in der Zukunft immer mehr und bewusster diesen Kräften werden stellen müssen, um sie bewusst zu erziehen und bewusst die Zügel anzulegen. Und wir haben eine lange Zeit hinter uns jetzt, wo, wie soll ich sagen, die ganze Erziehung, auch die ganze religiöse Erziehung, namentlich also durch das Katholische in Europa und so, sehr vermieden hat man diese Kräfte heranzutasten. Damit hängt zum Beispiel zusammen diese ganze eigenartige Stellung der Kirche zur Sexualität eben etwa und diese Dinge. Also das alles, mit dem will man sich nicht wirklich auseinandersetzen, hat man unheimliche Angst und Scheu davor. Mit einer gewissen Berechtigung, weil da drinnen eine mittelkleine Atombombe sitzt sozusagen in Form unserer Astralkräfte. Und nur der Haken ist, wenn sie unter der Oberfläche des Bewusstseins ruhen bleiben, diese Kräfte, reifen sie dort selbstständig immer stärker heran. Sie werden nicht schwächer oder zahmer deswegen, sondern an sich reift dort der namentlich luziferische Drache sehr stark heran, also mit den Astralkräften sind vor allem die luziferischen Kräfte stark verbunden. Es wirken schon auch arimanische hinein, aber insbesondere sind es die luziferischen und die sind sehr stark und die Kirche im Mittelalter wollte nicht herankommen an diese Kräfte oder musste auch natürlich, weil in den germanischen Völkern, also überhaupt in den europäischen Völkern diese Kräfte noch sehr stark und sehr, sehr unzivilisiert, sagen wir es einmal so, waren, hat man als erstes versucht, sie irgendwo in den Kerker zu sperren, sagen wir es einmal so, und dann den Schlüssel möglichst wegzuwerfen. Und nur damit ist das alles noch nicht erledigt. Die Problematik kommt also sehr stark auf uns zu, uns damit auseinanderzusetzen zu müssen und diese Kräfte sind gewaltig. Die sind gewaltig. Also vor allem, wir sind aufgerufen, nicht nur sie zu bekämpfen, niederzuerringen. Das ist vielleicht einmal ein erster Zugang dazu und da helfen sehr die Michael-Kräfte natürlich, also weil Michael ist der Drachenkämpfer und zwar sowohl gegen den luziferischen als auch gegen den arimanischen Drachen. Aber dieses Niederringen alleine ist noch nicht die Lösung. Die Lösung besteht in der Verwandlung dieser Kräfte, was nur mit Hilfe der Christuskraft möglich ist. Und das führt uns jetzt ein bisschen heran an den Weihnachtsgedanken, weil das ja heute auch ein bisschen der Weihnachtsvortrag sein soll. Wir können in dem Maße uns heranwagen an die Verwandlung dieser astralischen Kräfte, in dem Maße, in dem wir uns mit den Christuskräften, im Ich, mit den Christuskräften durchdringen, erfüllen, indem wir sozusagen Geisterfüllung suchen, also das, was die Engelwesenheiten, die regelrechten Engelwesenheiten von selbst haben, Geisterfüllung suchen, und zwar im Grunde so hoch hinauf, dass selbst die Christuskraft hineinwirkt. Vielleicht vermittelt durch die ganzen Hierarchien auch, die dem Christus zugeordnet sind, die himmlischen Heerscharen, wenn man so will. Das ist ja das wunderschöne Bild, auch das im Neuen Testament gebraucht wird mit den himmlischen Heerscharen. Da schildert er dann auch, wie das mit dem Buddha zusammenhängt und alles Mögliche. Aber dahinter steht vor allem auch, dass es diese himmlischen Heerscharen, das sind die höheren geistigen Hierarchien, die ganz eng mit dem Christus verbunden sind. Und diese Kräfte holen wir herein, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ist eine sehr starke Chance dazu vorhanden, diese Kräfte hereinzuholen und sie nämlich ganz bewusst zu erfassen oder bewusster, sagen wir besser, sind wir vorsichtig, sagen wir bewusster zu erfassen als etwa in der Sommerzeit oder so. Also in der Winterzeit ist es leichter, diese Kräfte etwas bewusster zu ergreifen. Also diese himmlischen Heerscharen, die mit dem Christus verbunden sind, die müssen wir hereinholen, die geben uns die Möglichkeit, die Kraft, dieses Astralische, dieses starke Astralische, das in uns ist und das heute bereits also sehr stark erfüllt ist von diesen Egoismuskräften, das langsam zu verwandeln. Das heißt, es muss in jedem Falle im Zuge der Menschheitsentwicklung diese Michaelskraft, die einmal den Drachen niederschmettert, ergänzt werden durch die Christuskraft, die dazukommt, um das Ganze zu verwandeln. Also es geht nicht darum, den Drachen abzutöten oder etwa. Ich meine, wenn wir das wirklich ganz extrem nehmen würden, würden wir den größten Teil unseres Astralleibs abtöten, wenn wir mal auf den mehrluziferischen Drachen losgehen. Ich meine, dann wäre es mit unserer Entwicklung letztlich auch vorbei. Also wir brauchen ihn ja. Und wir brauchen ihn in der Stärke, in der er vorhanden ist im Grunde. Also das ist ein gewaltiges Kräftepotenzial. Und diese Erfüllung mit der Christuskraft, die Notwendigkeit dazu, wurde immer stärker, je mehr sich die Astralkräfte der Erde selbst in egoistischer Weise vom restlichen Seelenkosmos abgeschlossen haben. Das heißt, je mehr diese geistige Finsternis, oder dieses, also nennen wir sie auch seelische Finsternis, wenn wir jetzt konkret vom Astralischen sprechen, je größer, je stärker diese seelische Finsternis geworden ist. Und seit der Zeit des ersten Schöpfungstages, wo Haaretz bereits als etwas Dunkles ausgeschieden wurde, ist die Verdunklung im Grunde weiter fortgeschritten. Also wenn wir jetzt vergleichen diese Finsternis, die am ersten Schöpfungstag da beschrieben wird, gegen das ist die Finsternis im Astralischen tiefer geworden, es ist dunkler geworden im Astralischen. Weil sich die Erde selbst als ganzes Gebilde astralisch noch stärker vom Kosmos, vom restlichen Seelenkosmos abgeschlossen hat, als es damals noch der Fall war. Das heißt, dort ist erst die Initialzündung dafür gegeben worden. Ein ganz starker Schub aber in diese Richtung war dazu bereits gegeben mit dem vierten Schöpfungstag, wo also diese astralischen Gebilde der einzelnen Planetenkörper ihren Anfang genommen haben. Also das ist ein gewaltiger Schritt gewesen, ein gewaltiger Einbruch. Aber seitdem ist noch viel Zeit vergangen und jetzt ist es also sehr finster, seelisch da. Wobei auch in einzelnen Gegenden der Erde ist es finster, in anderen heller. Also man darf sich das auch nicht so als Einheitsdunkelheit vorstellen, sondern der Astralleib der Erde ist ein sehr differenziertes Gebilde. Also es gibt hellere, dunklere Stellen, so wie es in unserem eigenen Astralleib hellere und dunklere Stellen gibt und ganz im Grunde nach der goethischen Farbenlehre aus Licht und Finsternis, aus dem Zusammenspiel von Licht und Finsternis entstehen die verschiedenen Farbschattierungen. Das sind die Farbschattierungen, die dann unsere Aura ausmachen. Das heißt, das, was für den Hellseher sichtbar wird als Aura, also als astralische Aura, um's noch präziser auszudrücken, also nicht die ätherische jetzt, sondern die astralische Aura, die in verschiedenen Farben erscheint, dann hängt das zusammen mit dem Zusammenwirken von Licht und Finsternis im Astralischen. Oder anders ausgedrückt, mit den Sympathiekräften, das sind die Lichtkräfte, und den Antipathiekräften, das sind die Dunkelkräfte. Die erscheinen jedenfalls als Dunkelkräfte, weil sie das Äußere zurückwerfen. Sind aber trotzdem, haben sie in sich Licht. Allerdings geringerer, weniger edlerer Natur, aber eben Licht, das sie für sich behalten, Seelenlicht, das sie für sich behalten wollen, aber eben nicht nach außen zeigen, daher nach außen erscheint es als Finsternis. Und in das alles hinein muss also die Christuskraft, um hier langsam zu einer Verwandlung zu führen, zu einer Verwandlung, die letztlich dahin führt, dass nach und nach die Sympathiekräfte, also das sich verbinden wollen mit dem restlichen Seelischen, dass das wieder zunimmt. Und es gehen dadurch aber die geistigen Früchte, die wir gewonnen haben, dadurch, dass wir in diese Seelenfinsternis versetzt wurden, die gehen ja nicht verloren, die können wir dann ins Geistige mitnehmen. Also, das heißt, das, was wir gewonnen haben, nehmen wir mit, und in einer späteren Zeit brauchen wir diese Bedingungen nicht mehr, unsere Freiheit zu behalten. Aber jetzt ist also namentlich diese Verfinsterung der astralischen Kräfte, das ist eigentlich die Grundlage unserer Freiheit. Das heißt, ein eigenes Seelisches zu entwickeln, das sich absondert vom Rest. Und zwar ein sehr kleines Licht im Inneren trägt, aber immerhin eines, das wir selber beeinflussen, selber gestalten können, das uns nicht einfach überschwemmt wird von den höheren geistigen Hierarchien.
Das gehört aber, glaube ich, denke ich, als Erster dazu, dass man überhaupt diese Wesen in sich erkennen lernt.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine.
Und ihnen vielleicht auch einen Namen gibt.
Das sehr wichtig.
Ein Gedanke von mir.
Sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Das heißt, ja, letztlich nichts anderes, dass wir dann anfangen, mit unserem Ich uns betrachtend dem eigenen Astralleib langsam gegenüberzustellen. Also da auch so eine Art Gegenstandsbewusstsein zu entwickeln. Etwas, was die Elohim am Anfang schon entwickeln, am Anfang der Schöpfungstage. Und weil sie entwickeln ihr Gegenstandsbewusstsein gleich dadurch, dass sie sich seelisch etwas Dunkles, diese dunklen Kräfte, gegenüberstellen. Sie ziehen sich aus einem Teil der Seelenwelt zurück, und diese finstere Welt, Haaretz, unsere Erdenwelt, die stellen sie sich selbst gegenüber. Und arbeiten aber hinein, sehen die Wirkung ihrer Taten darin, und daran erkennen sie sich selbst letztlich. Nicht, weil daran können sie auch ihre eigenen Kräfte messen. Und gleichzeitig erkennen sie aber auch, welche astralischen Kräfte da drinnen walten in dieser dunklen Erdenwelt, wenn man so will. Also, weil es entsteht jetzt so eine Art Wechselspiel, sie schicken ihre schöpferischen Kräfte hinein, aber immer mehr merken sie auch, da drin sind eigenständige astralische Kräfte, die vielleicht aufbegehren dagegen, die das besser oder schlechter aufnehmen, was sie hineinschicken, die sich der Gestaltung teilweise vielleicht widersetzen wollen. Und so ist es bei uns im Kleinen aber auch, dass unser Ich sich beginnt, den dunklen Seelenregionen gegenüberzustellen, zu sehen, aber andererseits auch wie kann ich durch die schöpferische, geistige Kraft meines Ich, durch die, weiß ich nicht, nennen wir es von mir als moralisch-schöpferische Kraft, aber nicht im Sinn von Moral nach irgendeiner überkommenen Regel, sondern im Sinne der moralischen Intuition, wie es Steiner schon in der Philosophie der Freiheit schildert, ist etwas, was ganz aus dem eigenen Schöpferischen kommt, wie man die Wirkung dessen sieht auf diese finsteren astralischen Gebilde, ob sie was ändert, ob sie nichts ändert, ob man sozusagen das in den Griff kriegt. Und man sieht aber auf der anderen Seite auch, dass sich da wesenhaft in diesen dunklen astralischen Einschlüssen in unserem Astralleib, wie sich da alle möglichen Wesenheiten erregen, wenn man so will. Namentlich auch eben luziferische Wesenheiten, die da drin wirken. Also unser Astralleib ist ja sehr stark durchsetzt von auch luziferischen Wesenheiten. Es wirken regelrechte Hierarchien schon auch hinein oder noch hinein, aber es nehmen eigentlich immer mehr die Widersachermächte überhand, gerade in unserem Astralischen. Daher wird also diese Aufgabe, den Astralleib umzuwandeln, immer drängender, je länger die Entwicklung der Menschheit dauert, weil immer mehr dieser Kräfte im Grunde einfließen oder und noch weiter einfließen würden, wenn wir nicht irgendwann einmal dagegen aufstehen und sagen, das muss geändert werden. Und zwar bewusst durch unser Ich, aber mit Hilfe auch der Christuskraft, die in unser Ich einströmen kann, wenn wir es wollen und wenn wir es zulassen. Auch das ist ja ein großer Unterschied zwischen uns und den Engelwesenheiten über uns, dass wir schon auch heran können an diese Geisterfüllung, die sie haben. Nur steht es in unserer Willkür, sie zuzulassen oder nicht zuzulassen. Und wir unterscheiden uns dadurch aber auch von den luziferischen Wesenheiten, weil die haben einmal diese Entscheidung getroffen, Geisterfüllung nur bis daher und dann Schluss. Und mit dem müssen sie aber auch jetzt zur Rande kommen. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, im Grunde, na, jetzt will ich aber doch noch mehr haben, mache ich das Türl wieder auf. Sie können diese Pforte sozusagen, die den Zugang für diese Geisterfüllung öffnet, nicht willkürlich öffnen und schließen. Wir können das oder zumindest sind potenziell veranlagt dazu, das zu können. Das wird in der Zukunft noch stärker werden. Jetzt haben wir es noch sehr wenig bewusst im Griff, aber geistige Schulung führt dahin, dass willkürlich und bewusster in die Hand zu bekommen. Und das betrifft insbesondere die Erfüllung mit der Christuskraft. Das heißt, das liegt an uns. Von selbst erfüllt uns der Christus nicht, zwangsläufig, in unserem Ich. Er wirkt von mir aus hinein bis zu einem gewissen Grad in alle anderen Wesensglieder, aber auf, wenn man will, naturhafte Weise bis zu einem gewissen Grad, aber das eigentlich Entscheidende, nicht ich, sondern der Christus in mir, das liegt am Ich, es zuzulassen, es zu wollen oder es nicht zu wollen. Aber nur darin ist natürlich auch in dieser Christuskraft und damit verbunden die Kraft der ganzen Hierarchien, die mit dem Christus verbunden sind, nur daraus sind die Kräfte zu schöpfen, die fähig sind, diese luziferisch gewordenen Astralkräfte umzuwandeln, wirklich zu verwandeln. Das heißt, wenn wir die Verwandlung des Astralleibs angehen wollen, müssen wir den Zugang zu dieser Christuskraft suchen. Nicht, wer uns wer zwingt, aber das eine geht halt aus dem anderen nicht. Das ist, wenn ich einen Ofen heizen will mit Kohle, dann muss ich halt Kohle reinstecken. Ich kann es aber auch bleiben lassen und dann bleibt es halt kalt. Aber wenn ich es warm haben will, dann muss ich halt die Kohle reintun und muss anzünden und so weiter. Und so steht es mir da auch frei, die Christuskraft in das Ich hereinzulassen oder nicht hereinzulassen. Wenn wir es nicht tun, dann werden diese luziferischen Kräfte im Astralleib sehr stark überhand nehmen. Und man braucht nicht glauben, dass, weil ja oft auch gesagt wird, ja, mit den luziferischen Kräften hatten wir es vor allem in der Vergangenheit zu tun, das stimmt schon, aber das heißt nicht, dass das vorbei ist. Die Gefahren sind in gewisser Weise sogar größer geworden und in der Vergangenheit haben sie aus sich heraus noch viel positiver gewirkt und letztlich das ganze Licht der Kultur ist sehr wesentlich den luziferischen Kräften zu verdanken, als sie heute wirken. Heute, wenn man sie sich selbst überlässt, bringen sie dann immer dieses viele Positive heraus, das sie in der Vergangenheit herausgebracht haben. Also auch diese Kräfte sind halt immer mehr der Dunkelheit verfallen. Auch immer mehr in dieses Zusammenspiel mit den alemannischen Kräften. Ich meine, das sind sie zwar Spinnefeind einerseits, aber andererseits arbeiten sie doch wunderbar zusammen und ergänzen einander. Jedenfalls ergänzen sie einander, dass immer mehr seelische Finsternis entsteht. Die luziferischen Wesenheiten, auch bei den Planetengebilden, die entstehen, haben wir das letzte Mal besprochen. Da gibt es ja noch so das eine Phänomen, dass durch dieses sich Abschließen wird jetzt das äußere Licht, und zwar also das Seelenlicht jetzt, das kommt, zurückgeworfen. Also sie lassen es nicht hinein. Das ist ja Ausdruck des sich Abschließens, also es wird zurückgeworfen. Das sind vor allem die luziferischen Wesenheiten, die das tun. Allerdings jetzt nicht luziferische Elohim, luziferische Geister der Form, auch nicht luziferische Engel, sondern ganz hohe Seraphim, Cherubim und Seraphim namentlich. Die leben sehr stark im Sonnenlicht drin, als geistige Kräfte drinnen. Aber es gibt eben auch auf der Ebene luziferische Wesenheiten, die dafür sorgen, dass das dann aus diesem oder von diesem planetarischen Gebilde zurückgeworfen wird. Nach außen zurückgeworfen. Dadurch glänzt der Stern wunderbar am Seelenhimmel zunächst und später am sinnlich sichtbaren Himmel auf. Das ist also das zurückgeworfene, aber ganz luziferische Sonnenlicht. Also das, auch das ist interessant. Also das Licht, das von den Planeten zurückgeworfen wird, das ist jetzt praktisch nur mehr luziferisch. Beim Sonnenlicht, das also von der Sonne ausstrahlt, haben wir so eine gewisse Mischung. Da ist also das ursprüngliche, wirklich aus dem reinen Geistigen, aus den regelrecht fortgeschrittenen Hierarchien stammende Sonnenlicht, hinter dem Seraphim, Cherubim sehr stark stehen. Und es ist aber beigemischt, weil auch die Sonne einen eigenständigen Astralkörper bereits gebildet hat, auch luziferisches. Heute ist das wesentlich stärker bereits geworden, der luziferische Anteil im Sonnenlicht, als zur Zeit des ersten Schöpfungstages oder auch des vierten Schöpfungstages. Aber immerhin, es ist trotzdem das regelrecht Geistige, das in dem Sonnenlicht strahlt, immer noch sehr, sehr stark. Bei dem zurückgeworfenen Sonnenlicht, etwa, das wir also besonders durch den Mond haben, auch bei den anderen Planeten, das ist praktisch nur luziferisch. Das hat nur luziferischen Charakter. Das ist das eine. Und das andere ist eben dieses Seelenlicht, das jetzt im Inneren gefangen ist. Das wird insbesondere ergriffen von den alemannischen Wesenheiten. Das ist ihre Domäne. Also das heißt, das Ganze geht aus, dass eigentlich die luziferischen Wesenheiten ein selbstständiges seelisches sich erlauben, Und da drinnen aber beginnen sich die arimanischen Wesenheiten festzusetzen. Das heißt, das ist die Folge des luziferischen Einflusses, ist, dass dann drinnen die arimanischen Wesenheiten sich breit machen. Auch bei unserer Erde haben wir das so, dass die luziferischen Wesenheiten mehr wirken, so von der Erdoberfläche bis zur Mondensphäre etwa hinauf sehr stark, und im Inneren der Erde besonders stark wirken die arimanischen Kräfte. Da drinnen ist aber insbesondere dieses geraubte Seelenlicht drinnen. Das ist also namentlich da sehr stark, beziehungsweise die dunkelsten Partien davon. Also auch das Astralleib der Erde ist ja so, dass er über die Erdoberfläche natürlich weit, weit hinaufgreift. Aber im Kern also ist auch dieser Astralleib der Erde sehr finster geworden, und da wirken eben diese arimanischen Kräfte drinnen. Allerdings, durch das Mysterium von Golgatha natürlich, hat sich der Christus verbunden mit der Erdensphäre, namentlich natürlich auch mit dem Astralleib der Erde, und bringt sozusagen seine kosmischen Ich-Kräfte, seine Licht Kräfte schaffend, umwandelnd da hinein, gerade mitten in das Reich Arimans hinein. Er ist ja mitten eigentlich hineingestiegen, hat sich verbunden mit dem Reich Arimans im Grunde. Also da beginnt diese Christuskraft zu leuchten drin, gerade in diesem Finsteren. Und das müssen wir eben im Grunde mit unserem Astralleib auch machen. Das heißt, wenn wir wirklich dieses Gegenstandsbewusstsein, wenn man so will, gegenüber unserem eigenen Astralleib entwickeln und erkennen die dunkleren, die glänzenderen Stellen in unserem Astralleib, muss nicht gleich hellsichtig sein voll, aber dass man zumindest ein Bewusstsein bekommt, dass man erkennt, also wo diese heller strahlenden Stellen sind, naja, da sind es aber zunächst einmal die luziferischen Kräfte, die was nach außen zurückwerfen. Darf man sich nicht gleich verleitet fühlen, zu sagen, ah, na wunderbar, da habe ich ja eh strahlendes Licht in meinem Astralleib, wunderbar, also da ist ja alles bestens, brauche ich mir nicht mehr anschauen. Na, da sind gerade die luziferischen Wesenheiten sehr stark, und hinter ihnen versteckt die arimanischen, die dann in der dahinter steckenden Dunkelheit walten. Also diese unterschiedlichen Qualitäten kennenzulernen, das und eben die Wesenheiten letztlich auch kennenzulernen, dann die dahinter stecken. Also und die mit uns, sagen wir mal so, ihren Umgang treiben und uns, ja, treiben, zu unfrei machen und zu diesem oder jenen eben hintreiben auch.
Die andere Seite mit ja. Der Medaille ist natürlich dann auch die Freiheit. Ja? Sie schaffen auch Freiheit.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also darum immer.
Durch die Bewegung.
Immer, richtig, richtig. Immer muss man dazu sagen, hinter dem Ganzen steckt immer auch ein sehr positiver Aspekt, weil er uns die Möglichkeit zur Freiheit gibt. Es ist zwar, wir sind dadurch als Menschen, wenn man so will, immer ein riskiertes Wesen. Wir sind immer auf einer Messerschneide, da tanzen wir eigentlich dahin, es besteht immer die Möglichkeit abzustürzen, aber andererseits haben wir dadurch Möglichkeiten, die keine Hierarchie über uns hat sonst. Das muss man sich ja vorstellen, nicht einmal die Cherubim und Seraphim über uns haben diese Möglichkeit zur Freiheit, wie wir sie haben. Also wir haben dadurch etwas, was eigentlich nur die Trinität selber hat in sich, diese absolute Freiheit. Aus dem, vollkommen aus dem Nichts heraus schöpferisch tätig zu sein und dadurch letztlich unseren Weg selbst zu bestimmen. Aber
ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse
sie will und stets das Gute schafft. Ja, ja, absolut.
Die zweite Seite.
Also, in dem Ganzen steckt eine gewisse Notwendigkeit darin. Und das beginnt wirklich schon am ersten Schöpfungstag damit, dass die Elohim anfangen, ihr Gegenstandsbewusstsein zu entwickeln und dadurch diesen Dunkelraum schaffen. Haaretz. Damit ist aber zugleich die Möglichkeit für unsere Freiheit geschaffen, zugleich aber auch für alles Negative, was sich dort breit machen kann und entfalten kann, weil die Götter sozusagen gemeint haben, da ziehen wir uns zurück. Das ist, ihr könnt euch jetzt eigentlich dort austoben in gewisser Weise. Also, das, was wir damit sozusagen als das Böse bezeichnen und auf das weist ja Rudolf Steiner auch immer wieder hin, das ist ja durchaus ein relativer Begriff. Es ist auch etwas zu unserer Entwicklung Notwendiges, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, mit diesen Kräften. Also ohne das könnten wir die Freiheit nicht entwickeln. Freiheit heißt eben auch, so weit frei zu sein, dass es auch daneben gehen kann. Wenn eh alles vorherbestimmt ist und ins Gute geführt wird, dann ist die Freiheit Illusion. Im Grunde sind das Gedanken, die bei Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit drinnen liegen. Nicht, weil dort beschäftigt, jetzt halt nicht in anthroposophischen Begriffen, aber genau um das geht es. Und genau das untersucht er. Und wenn es darum geht, sich dieser Möglichkeit zur Freiheit bewusst zu werden, geht ja Steiner in dieser Philosophie der Freiheit dann aus von der Beobachtung des Denkens. Das spielt eine wesentliche Rolle drin, eine Beobachtung des eigenen Denkens. Etwas, was wir normalerweise nicht tun, weil wir haben zwar Gedanken, aber die Gedanken sind ganz konzentriert auf den Gegenstand, über den wir nachdenken. Das heißt, das Denken selber beobachtet man dabei eigentlich gar nicht. Ja, in Wahrheit können wir das momentane Denken überhaupt nie beobachten, weil es eigentlich erst in dem Moment geschaffen wird, wo wir es denken. Also da ist immer genau dieselbe Situation wie hier in der Schöpfungsgeschichte. Und Steiner gibt sogar irgendwo da in der Philosophie der Freiheit, weist er genau auf das hin. Und darum sagt er, also schon in der Schöpfungsgeschichte steht, also zuerst schaffen die Götter das und dann schauen sie sich's an und sagen, aha, es war gut, es ist gut. Aber sie müssen es erst geschaffen haben. Sie können es nicht vorher beurteilen, sozusagen, erst indem es da ist. Und so ist es mit unserem Denken auch. Wir können es erst anschauen, wenn es da ist, aber in dem Moment, wo es da ist, ist es bereits fertig. Ist es bereits geschaffen. Also, und der Witz besteht nur darin, mit diesem Beobachten können, schon sehr frühzeitig zu beginnen, sagen wir mal so, weil es ist so ein Prozess, bei dem, man könnte sagen, der Gedanke aus dem Denken heraus stirbt als etwas Fertiges. Das ist ein stufenweiser Prozess, könnte man sagen. Und was wir heute in unserem Intellekt erleben, ist der verfestigte letzte Rest des Denkprozesses. Also da ist sozusagen wirklich der Gedanke, könnte man fast sagen, gegenständlich geworden im übertragenen Sinn, ist erstarrt. Das sind unsere abstrakten Gedanken, erstarrte Begriffe, unbewegliche Begriffe. Die Kunst besteht darin, in der Beobachtung schon ein bisschen früher aufzuwachen, bevor es noch ganz erstarrt ist, wo wir noch dann den lebendigen, das heißt sich verändernden, sich metamorphosierenden Gedanken beobachten können. Also auch das namentlich zielt die Philosophie der Freiheit, wenn er spricht von der Beobachtung des Denkens. Das heißt, wo noch sehr deutlich die Spur des Schöpfungsprozesses in dem aber bereits werdenden Gedanken spürbar ist. Aber der lebt eben noch, ist noch nicht ganz fertig abgestorben. Weil dann kann ich zumindest noch die Nachwirkung, wenn man so will, des eigentlich schöpferischen Prozesses drin sehen. Wenn es einmal fertig erstorben ist, dann ist mumifiziert, da tut sie nichts mehr, da ist der Lebensprozess zu Ende gekommen. Ja, und also diese diese Beobachtung, aber im namentlich gilt es auch zu errichten, also aus unserem Astralleib. Das wird eine wesentliche Aufgabe sein für die Zukunft. Und was mir auffällt oder immer wieder auffällt, ist ja ein ähnliches Phänomen, wie wir es in der katholischen Kirche haben, wenn man sich so die typischen Kirchgänger kann ich nicht sagen, aber so die typischen, ohne etwas Böses zu sagen, ich will nichts Böses sagen. Naja, so die typischen Erzkatholiken, sagen wir es einmal so, ist aber jetzt nicht wirklich böse gemeint, die halt so was sehr, sehr Steifes, sehr Trockenes haben, die sehr stark, also von zurückschrecken davor, sich mit dem Astralischen überhaupt auseinanderzusetzen, die daher so in ihrem ganzen Gehabe, in ihrem Wesen dieses sehr Trockene, Steife drinnen haben. Dann ist das ja leider Gottes ein Phänomen, das man bei den Anthroposophen auch sehr häufig findet. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, weil ja viele Anthroposophen in einer früheren Inkarnation in solchen Zusammenhängen irgendwo drinnen waren, also in irgendwelchen Klostergemeinschaften oder in solchen Dingen drinnen waren. Und namentlich, also wenn das irgendwelche Klosterschulen oder wo waren, wo das noch besonders gepflegt wurde, also diese Ablehnung des Astralischen, diese sich nicht auseinandersetzen wollens damit, dann sind davon also relativ viele ja auch in der anthroposophischen Bewegung heute drinnen und das nehmen sie sich mit, nur genau mit dieser Haltung geht's jetzt nicht mehr weiter. Also wir müssen jetzt langsam so weit kommen, uns wirklich diesen astralischen Kräften zu stellen, aber eben wir dürfen es im Grunde nur, wenn wir genügend wirkliche Erfüllung mit dieser Christuskraft in unserem Ich suchen. Und das muss sozusagen ganz, ganz echt und ehrlich passieren. Das ist das Problem halt immer. Weil damit, dass ich mich irgendwo in einer Kirche einschreibe oder auch als Anthroposoph sage, ja, der Christus, deswegen ist noch nicht wirklich viel passiert. Also das ist eine sehr viel intimere Sache, eine sehr viel schwierigere Sache auch, wenn man so will. Aber wenn das nicht
bald... Das ist auch der liebevolle Umgang.
Ja, ja.
Mit diesem Wesen in sich, ja, mit sich selber und natürlich mit den anderen Menschen.
Mit den anderen Menschen auch. Der Zug ist ganz wichtig. Also es geht um diese Kraft der Liebe, die ja zwei wesentliche Komponenten hat. Einerseits also dieses sich verschenken können. Das heißt eigentlich mein Innerstes. Das heißt wirklich das, was aus meinem Ich herauskommt, der Welt oder den Mitmenschen in gewisser Weise preiszugeben. Das heißt, und das ist ja in unserer Gesellschaftsordnung heute nicht sehr verbreitet. Ich meine, viel verbreiteter ist, na, was mich so wirklich innerlich bewegt, davon soll möglichst keiner was wissen, weil das macht mich sehr verletzlich, sehr angreifbar und so weiter und zeigt ja meine Stärken und Schwächen und alles Mögliche auf, also wie auch immer. Also das behält man lieber sehr für sich. Und andererseits ist auch damit mit dem Ich verströmen, wenn man so will, ja auch nicht gemeint, also dass man jetzt jeden unnötigen Quatsch und jedes private Detail an die Menschen hingibt. Das hat eben mit Ich nichts zu tun. Also das ist halt bitte nicht zu verwechseln mit der teilweise exhibitionistischen Verhaltensweise, die heute sehr verbreitet ist. Namentlich auch durchs Internet dann noch weiter, wenn man die ganzen Facebook-Geschichten und nimmt, also wo man alles von sich preisgeben will, aber das ist alles und hat nichts mit dem Ich zu tun.
Das,
ja, das ist richtig, ja. Ich meine, das sind ein paar so luziferische Dinger im Astralleib, die dabei ist, gegeben werden und breit getreten werden. Also das, da haben sie die Luziferen mit sich selber zu tun, sonst nichts vom Ich erfährt man da überhaupt nichts. Außer, dass man vermuten kann, dass vielleicht seine Kräfte noch nicht so riesig stark entwickelt hat. Oder zumindest sie noch nicht traut, da einmal zu sagen, Herrschaften, so geht's nicht. Aber ist ja sehr stark dieser Exhibitionismus heute und wird immer stärker, alles hinauszuwerfen, aber alles, was nichts mit mich zu tun hat. Aber wirklich, also das, was im Innersten das Wesen des eigenen Ich, der eigenen Individualität ausmacht, die ja durch viele Inkarnationen sich entwickelt hat, das an andere Menschen zu verschenken, ganz offen zu verschenken, das ist die eine Seite davon, weil wir ja nur dadurch im Grunde wirklich aus unserem Ich was den anderen Menschen geben können. Etwas, was nur wir geben können, kommt auch dazu. Ich meine, jeder Mensch hat das, weil jeder Mensch hat ein Ich, egal ob es jetzt stärker oder schwächer entwickelt ist, aber jeder von sich, jeder Mensch hat das in sich und jeder hat daher auch etwas zu verschenken. Und wir wissen ja, dass wir durch dieses Verschenken nicht ärmer, sondern reicher werden. Je mehr wir eigentlich dieses, was aus unserem Ich stammt, verschenken, umso mehr Geisterfüllung erleben wir im Ich, aber wir erleben sie eben so, dass es wirklich etwas Eigenes wird. Auch das ist vielleicht der Unterschied der Geisterfüllung, wie sie bei den Engelwesenheiten über uns erfolgt und wie sie in unserem Ich erfolgt. In unserem Ich wird die Geisterfüllung, die von den höheren Hierarchien bis hinauf zum Christus kommt, bei uns wird sie immer etwas Eigenes. Das heißt, es ist zwar etwas, was wir allein gar nicht erschaffen hätten können, aber dadurch, dass es in unser Ich einströmt, bekommt es eine ganz eigene individuelle Note. Und es kommt daher etwas dazu, was nicht von den höheren Hierarchien stammt, sondern was wirklich unser Ich dem Ganzen beimischt und was dem Ganzen aber erst die entscheidende Färbung gibt. Und dem Ganzen das gibt, was dann wirklich nur wir individuell den anderen Menschen schenken können. Und jeder, der das versäumt, das den anderen Menschen zu schenken, das kann durch niemand anderen ausgeglichen werden. Das heißt, das ist ein Versäumnis letztlich, unter dem die ganze Menschheit zu leiden hat in Wahrheit. Und niemand soll sich für so gering halten, dass er nichts zu geben hätte. Sein Beitrag fehlt, wenn er das nicht tut. Und das ist das, was für die Zukunft fehlt, was namentlich fehlen wird für die nächste Verkörperung unserer Erde, für den künftigen Jupiterzustand. Dort wird es dann deutlich als Mangelerscheinung kundgeben, sichtbar werden als Mangelerscheinung, wenn wir heute versäumen, etwas aus unserem Ich zu geben. Und je mehr wir geben, desto stärker auch diese Geisterfüllung, desto stärker aber auch die Individualisierung dessen, was da hereinkommt. Und umso mehr können wir weiterschenken. Also, das ist die eine Seite. Die andere Seite natürlich ist, dass wir auch die Kräfte, die von den anderen Menschen aus diesem Prozess des Sich-Verschenkens kommen, dass wir die aufnehmen, bereit sind, sie aufzunehmen und sie nicht zurückzustoßen. Und auch das ist ja heute nicht sehr stark, sondern gerade durch die starke Abschließung der Astralleiber, also das heißt durch die starke Bildung des Egos und die starke Abgrenzung des Egos von den anderen, stoßen wir im Grunde sehr stark zurück. Auch das, was die Menschen aus ihrem Ich an uns verschenken wollen. Also das ist halt die andere Seite unserer Freiheit. Wir können das Geschenk annehmen oder nicht annehmen. Also es ist eine doppelte Freiheit. Einerseits, es liegt in unserer Freiheit, ob wir uns und wie weit wir uns verschenken. Und es liegt in unserer Freiheit, wie weit wir die Geschenke der anderen annehmen oder nicht annehmen. Und das heißt aber nur, wenn wir in genügendem Maße sowohl dieses Verschenken, dieses liebevolle Verschenken üben oder auch dieses liebevolle Annehmen ausüben, nur in dem Maße erfüllen wir uns auch mit den Kräften, die notwendig sind, aber um mit diesem Astralleib wirklich fertig zu werden, wenn er mal so ungeschminkt in seiner vollen Kraft herauskommt. Ich meine, er ist jetzt zur Zeit relativ eingemauert noch und dazu hat wesentlich natürlich auch diese ganze, von mir aus auch katholisch-kirchliche Entwicklung durchs Mittelalter hinzu beigetragen, das sehr stark zu fesseln. Nur, wir sind in dem Jahrhundert drinnen, in dem dieses Gebäude immense Risse bekommt. Und es wird nicht lang dauern, bis diese Astralleiber sich befreien aus dieser Fesselung. Ich meine, es ist schon im 20. Jahrhundert manches davon herausgekommen. Braucht man sich nur die Geschichte Europas und so weiter anschauen. Wie da bei einzelnen so ganz braven bürgerlichen Menschen, wenn man schaut, was die dann angerichtet haben, wo man sich immer sagt, ja, wie kann ein Mensch sowas tun, wie kann man so unmenschlich werden? Aber das sind diese Kräfte des Astralleibs und das Ich da oben, das Kleine, das solange das alles ins Korsett eingespannt war, hat das Ich das nicht beherrschen müssen. Aber plötzlich sind eben durch die äußeren Umstände, das heißt durch die Widersacherkräfte, die darin wirken, diese Mauern aufgesprengt worden und plötzlich kommt das Ich da oben drauf, da unten sitzt ein riesiger wilder Drache, den ich überhaupt nicht beherrschen kann und der geht durch. Ich meine, es ist trotzdem ein Versäumnis des Ich um und daher kann man das Ich um auch verantwortlich machen, das nicht rechtzeitig darauf geschaut hat, da was zu tun. Nur die Sache muss in der Regel halt wesentlich früher anfangen. Wenn der Drache schon einmal frei ist, dann wird es sehr schwierig. Also man muss sich vorbereiten rechtzeitig darauf. Vorbereitung besteht eben einerseits in dem Aufnehmen der Michael-Kräfte, die uns helfen, den Drachen, ich will nicht sagen gleich zu töten, das wollen wir ja gar nicht und sollen wir auch nicht, aber ihn zumindest einmal niederzuringen, in Schach zu halten, das brauchen wir schon einmal, um Zeit zu haben, dass das Ich aber dann auch stark genug wird, dass es also die Verwandlungskräfte hineinschicken kann, indem es eigentlich auch diese Ich-Kräfte verschenkt und in diesem Verschenken einfließen lässt in das. Und daher den Drachen, wenn man so will, von innen durchleuchtet. Das ist auch ein Gedanke, den man gleichermaßen beziehen kann, jetzt auf die Weihnachtszeit wie auch auf die Osterzeit. Auf beides im Grunde. Die Weihnachtszeit bereitet es vor, das wissen wir ja, wieso wie vorbereitet wurde durch die beiden Jesusknaben, die spätere Inkarnation des Christus und dann eben mit dem Mysterium von Golgatha dann die effektive Verbindung des Christus mit der Erde, aber das wird vorbereitet. Und was jetzt in der Weihnachtszeit aber besonders dabei geschult werden kann oder zu schulen ist das Bewusstsein für diese einströmenden Kräfte. Weil eben in dieser Tiefwinterzeit, in der, wenn man so will, tiefsten Nacht, wir am stärksten die Chance haben, das Bewusstsein wach zu bekommen. Und stärker noch eben als das zur Osterzeit dann möglich ist. Aber die Folge davon ist, dass eben dann mit der Osterzeit oder so diese Christuskräfte und so weiter auch verstärkt in unser Ich hineinfließen können. Aber jetzt müssen wir das Bewusstsein entwickeln, sozusagen wirklich wach dieser herannahenden, heranströmenden Christuskraft zu begegnen. Und dann wird es möglich sein, dass wir wirklich auch also diese herzliche Begegnung von Mensch zu Mensch, dass die stattfindet, dass die nicht nur so immer durch eine anerzogene Maske erfolgt. Weil, wenn man ehrlich ist, bei vielen solchen braven Katholiken, bei vielen solchen braven Anthroposophen, was mich oft ein bisschen aufregt, ist diese, und brav meine ich jetzt wirklich ehrlich gesagt, aber trotzdem, was mich manchmal dabei aufregt, ist diese süßlich-herzliche Maske, von der man merkt, sie ist eigentlich nicht echt. Nicht echt, weil dahinter vielleicht steckt, nein, ich mag den eh nicht und so, sondern es ist einfach die Scheu, sich ganz zu öffnen, sich ganz zu geben. Und statt sich wirklich ganz zu geben, setzt man diese, weiß ich nicht, grinsende, freundliche Maske auf, diese bisschen zu süße Maske manchmal. Und das hat alles heute keinen Platz mehr. Wir müssen uns heranwagen an den Drachen. Also und ihn durchlichten. Also ihn durchlichten, und dann kommt eben sowieso die Hilfe durch die Christuskraft, die wirklich da hineinzieht, also die das vollendet. Das heißt, Vorbereitung durch die Michaelskraft, die uns hilft, den Drachen in Schach zu halten, dass wir uns überhaupt heranwagen dürfen. Zur Weihnachtszeit das Bewusstsein für die herannahende Christuskraft zu wecken, dass wir sie bewusst hereinholen und mit der Osterzeit sie wirklich einziehen zu lassen. Und dadurch diese astralischen Kräfte zu verwandeln lernen. Dann setzen wir in richtiger Weise dieses Schöpfungswerk fort, das hier spätestens mit dem vierten Schöpfungstag halt begonnen hat, diese abgesonderten astralischen Gebilde zu schaffen, die letztlich sehr stark luziferisch geworden sind und in der Folge auch arimanisch geworden sind. Um das aufzuheben und das wieder zu verwandeln, aber aus der vollen Freiheit des Ich heraus. So viel einmal ein bisschen als Anregung, als Gedanke, den Weihnachtsgedanken, Michaelsgedanken, Weihnachtsgedanken, Ostergedanken ein bisschen zu verbinden mit dem, was wir hier gerade in der Schöpfungsgeschichte betrachten. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.